Wir beten gerade miteinander zum Anfang. Vater, wir danken dir, dürfen wir in dein Wort eintauchen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns dein Wort aufschliessen, dass wir dürfen verstehen, was du für uns parat hast, was du uns möchtest weitergeben, was dir wichtig ist, für unser persönliches Unterwegssein mit dir an unserer Seite. Amen. Das Bundesamt für Statistik hat für das 2015 bekannt gegeben, was die häufigsten Todesursachen sind. 2015 sind total 34.960 Frauen, 32.646 Männer gestorben. Und das sind die häufigsten Gründe. Und wir sehen, wenn wir da drauf schauen, von den 5 häufigsten Todesursachen sind 4 Krankheiten. Wenn man das zusammenrechnet, sind das ungefähr 75% der Todesfälle, die auf Krankheiten zurückzuführen sind. Nachher haben wir die äußeren Ursachen, da drin fließen Suizid oder Unfälle oder Mord. Und dann haben wir noch einen grossen Bereich übrige Diagnosen, der einen grossen Teil auch wieder Krankheiten beinhaltet. Die Statistik zeigt uns, ein Grossteil der Menschen stirbt letztendlich an Krankheit. Das ist die Folge von Krankheit. Wenn wir das aufsplitten auf unser Alter, dann sehen wir, das grösste Risiko zum Sterben haben wir im Bereich von 65 bis 84 Jahren. Zumindest bei den Männern. Die Frauen werden durchschnittlich noch ein bisschen älter. Und auch da zeigt sich wieder, die häufigste Todesursache sind bei weitestem Krankheiten. Bei den Männern sind Unfälle, also äußere Ursachen, relativ gewichtig in den jungen Lebensjahren, weil sie durchaus risikofreudiger unterwegs sind. Krankheiten ist das grösste Problem. Und wenn wir es noch so anschauen, nur 11% von allen Todesfällen haben nur eine Diagnose, warum die Person jetzt gestorben ist. Die Schweiz erfasst bis zu 5 Diagnosen, wenn ein Mensch stirbt. Also das heisst, ein Mensch kann durchaus an Demenz sterben. Das meint, Demenz ist die Ursache von einer gewissen Folgekette. Demenz führt zu einer nachlassenden Hirnleistung, was kann zu einer Verminderung vom Schlucken kommen, also dass das Schlucken nicht mehr gut funktioniert, dass die Atemfunktion, die Atemorgane nicht mehr so funktionieren, kann eine Lungenentzündung hervorrufen und die Person stirbt an einer Lungenentzündung. Ursache in der Statistik ist Demenz. Die Person ist an Demenz gestorben, de facto gemäß Statistik. Jetzt ist es aber nicht so, dass jede Person, die an Demenz stirbt, nur demenzkrank war. Da kann gleichzeitig noch Krebsleiden vorhanden sein. Kann noch eine Herz-Kreislauf-Krankheit vorhanden sein. Und das ist das, was die Statistik da aussagen will. 36% von allen Leuten, die sterben, haben 4 oder 5 Diagnosen. Man sieht das zum Beispiel bei den Herz-Kreislauf-Krankheiten. Sterben daran, oder gestorben daran sind im Jahr 2015 21.600 Personen. Aber weitere 19.000 Personen haben ebenfalls eine Erkrankung von der Herz-Kreislauf-Gefäß gehabt. Ich zeige die Statistiken, um uns bewusst zu machen, wie gross das Thema Krankheit eigentlich ist, besonders im Hinblick auf Sterben nachher. Der grösste Anteil von Menschen stirbt letztendlich an einer Krankheit. Und da beziehen jetzt Organversagen mit ein. Weil Organversagen ist letztendlich nichts als ein krankes Organ. Es funktioniert nicht mehr so, weil es der Schöpfer ursprünglich gedacht hat. Es ist ein Zeichen vom zerfallenden Körper. Was können wir daraus mitnehmen? Krankheit ist etwas, das leider fest in dieser Welt drin ist. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva gehört Krankheit fest zu dieser Welt dazu. Man kann dem, der Mensch kann der Krankheit letztendlich nicht entfliehen, muss irgendwie einen Umgang damit finden. Und es ist im Predigttext schon angeklungen, wo der Mark vorgelesen hat, Krankheit ist ein Thema heute. Aber ich glaube, es ist nicht das Hauptthema. Ich glaube, der Fokus von Jakobus ist nicht bei der Krankheit. Wir werden das nachher gleich sehen, wenn wir den Text Vers für Vers durchgehen. Der Fokus von Jakobus ist bei der Macht vom Gebet. Und er weist damit auf einen Weg an, oder auf den Weg an, wo wir Christen dürfen gehen, für den Umgang, den wir dürfen haben mit dem Thema Krankheit. wo mitunter sehr schwierige Geschichten mit unserem Leben kann schreiben. Wir wollen gerade einsteigen mit dem ersten Vers im Kapitel 5 vom Jakobusbrief, wo er schreibt: Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Jakobus steigt ganz allgemein ein und bringt grundsätzliche Verhaltensnormen in beiden Extremen, die unser Leben mit sich bringt. Und er sagt, schaut, es ist normal, der einen geht es gut, der anderen geht es schlecht. Die einen leiden, die anderen sind guten Mutes. Es gehört beides zum Leben dazu. Unser Leben ist nichts Statisches, auch als Christen nicht, wo einfach immer Friede, Freude, Eierkuchen und freut euch und jetzt noch ein Lächeln aufsetzen. Auch wenn wir die Aufforderung haben, wie es der Stefan gelesen hat. Aber es gibt oft Umstände, da ist es nicht so Freude zum Mut. Leidet jemand unter euch, der bete? Wo der Jakobus sagt, hey, das Beste, was du machen kannst, wenn du leidest, wegen was auch immer, das kann Verfolgung sein, wie es in den Versen 1 bis 11 in diesem Kapitel darum gegangen ist. Das kann wegen Streit in der Familie oder am Arbeitsplatz sein, das kann wegen Krankheit sein, das kann eine Prüfung sein, die du nicht bestanden hast, der Chef, der dich angefordert hat, das kann alles Mögliche sein. Wenn du leidest, dann bett. Beweg das Ganze vor Gott. Das ist das Beste, was du machen kannst, komm vor Gott. Und er braucht als Wort fürs Betten, wo ein relativ grosses Bedeutungsspektrum hat. Das ist ein allgemeines Wort fürs Betten. Wo nicht einfach nur meint, Herr, du siehst, ich bin, ich werde gemobbt in der Schule oder am Arbeitsplatz, schenkt, dass es nicht mehr der Fall ist. Sondern es geht es geht um mehr. Es geht darum, Gott das darzulegen, anzulegen, die Situation zu schildern, um Hilfe zu bitten, um Kraft zu bitten in dieser Situation. Um Kraft treu zu bleiben, im Glaubensleben. Und natürlich auch bitte, dass die ganze Situation verändert werden mag. Aber es geht nicht nur um die Bitte um Veränderung in dieser Situation, es beinhaltet mehr. Es ist das ganze Spektrum vom Gebet, was das kann beinhalten kann, diesbezüglich inklusive der Aufforderung, freut euch. Bis hin Gott auch zu danken für die Situation. Wenn wir am Anfang vom Jakobus zurückblicken, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Sämtliches Leiden ist letztendlich nichts anderes als eine Anfechtung. Wir dürfen das im Gebet vor Gott bewegen. Aber es gibt auch die andere Seite. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Jetzt ist es so, dass im Grundtext nicht eigentlich das Wort Psalmen steht, aber es tönt sehr ähnlich. Es meint letztendlich Loblieder. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt die 150 Psalmen singen, wenn es uns gut geht, aber es sind halt die Lieder gewesen, die erste Gemeinde wahrscheinlich häufig gesungen hat. Jakobus fordert uns auf, Gott das Lob zu bringen. Wenn es uns gut geht, dann dürfen wir Gott danken dafür. Oder im Großen und Ganzen, die erste Herausforderung, die Jakobus für uns hat, egal wie es dir geht, bring das Ganze zu Gott. Bett für die negativen Situationen, aber lob Gott auch mit deinen Liedern, wenn es dir gut geht. Und ich will da gerade mal ein erstes Mal innehalten, dass wir darüber nachdenken und uns fragen, wie tue ich das eigentlich handhaben? Wie mache ich das in meinem persönlichen Leben? Wenn ich auf mein Leben schaue, wie viel geht einfach an Gott vorbei? Freude und Leid lebe ich einfach, aber ich bewege das gar nicht mit Gott. Und darum ganz kurz Zeit, um einen Gedanken oder eine Kopfnotiz zu machen, zu sagen, hey, was das und das betrifft, dann will ich in Zukunft eigentlich mehr das mit Gott bewegen, auch unter dem Tag. Kurz 10 Sekunden Zeit, um irgendetwas festzuhalten, und er sagt, das würde ich Gott eigentlich gerne noch angeben oder das gerade zu machen. Jakobus fährt nachher weiter im Vers 14 und er greift das spezifische Thema vom Leiden näher heraus. Und das ist jetzt interessant, weil aufgrund des Kontexts würde man vermuten, dass er jetzt auf das Thema der Verfolgung eingeht. Macht er aber nicht, ergriff das Thema Krankheit raus. Und er zeigt damit, dass es auch in der ersten Gemeinde schon so war, dass die Leute einfach auch krank waren. Ist nicht irgendwie der Spezialfall gewesen, hat dazugehört, aber er sagt jetzt, wie man mit dem Thema krank sein kann umgehen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Der Kranke soll die Ältesten zu sich rufen. Das weist darauf an, dass der Kranke wahrscheinlich ziemlich krank ist, dass er eventuell bettlägerig ist oder dass ihm überhaupt nicht zumut ist, die Ältesten selber aufzusuchen, sondern er ruft sie zu sich. Kann aber auch ein Ausdruck davon sein, dass eben die Ältesten ihm Wertschätzung entgegenbringen. Es für nötig oder für wichtig erachtet, die Person gerade besuchen zu gehen. Nicht, komm du mal ruhig zu uns, sondern wir kommen zu dir, weil du bist wichtig. Aber wahrscheinlich geht es nicht um Leute, die da einfach irgendeinen Schnupfen haben oder eine Wintergrippe eingefangen haben, sondern Leute, wo es ernster um sie steht. Vielleicht nicht, dass sie gerade im Sterben liegen, aber doch eine Krankheit, die recht etwas mit ihnen macht. Man kann natürlich jetzt fragen, ja, wo ist denn die Grenze? Bei welcher Krankheit soll ich denn die Ältesten rufen oder nicht? Wenn ich das nächste Mal einen Durchfall habe, muss ich gerade die Ältesten holen? Oder wie sieht das aus? Man kann darüber natürlich viel philosophieren und diskutieren, für das haben wir Zeit nicht. Aber ich denke, wir können einen kurzen Blick darauf werfen, ja, wie sollen wir denn grundsätzlich damit umgehen, wenn wir krank sind. Und daraus nachher ableiten, ja, ab wann ist es denn dran, die Ältesten zu rufen. Weil die Möglichkeit haben wir. Also wir als Ältesten können wir immer gern und beten mit euch oder für euch. Grundsätzlich, wenn wir krank werden, haben wir ja immer die zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist der medizinische Weg, Medikamente nehmen, wenn es etwas heftiger ist, zum Arzt gehen, uns beraten lassen, untersuchen lassen. Und wir haben den anderen Weg, dass wir das Ganze mit Gott besprechen. Ihn um Heilung bitten. Und ich glaube, als Christ ist es dran, dass wir beide Wege beschreiten. Zum einen sind wir als Christen mit Jesus unterwegs. Leidet jemand unter euch, der bete? Also der Weg ist mal offensichtlich. Zum anderen hat Gott die Welt geschaffen, die Natur, mit all ihren Möglichkeiten auch für medizinische Hilfe. Er hat Leute begabt, um den Körper anschauen, Symptome erkennen und zu sagen, was jetzt dran wäre. Also beide Wege haben grundsätzlich mal etwas Gutes und sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es gehört zu unserer Verantwortung, dass wir beide Wege gehen. Jetzt ist es aber so, dass es die Möglichkeit gibt, dass beide Wege nicht anschlagen, sage ich mal. Auch nach einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen, man ist immer noch krank. Die Symptome werden schlimmer. Medikamente, die man genommen hat, die der Arzt verschrieben hat, wirken überhaupt nicht. Der Zustand wird schlechter. Vielleicht ist es auch eine Krankheit, die sich anbahnt oder wo der Arzt diagnostiziert, wo es gar keine Medis gibt, wo man nur noch behandeln kann, aber nicht mehr heilen. Und da kommen wir plötzlich in einen Bereich, wo man sagen, Gott hat bis jetzt nicht eingegriffen und die menschlichen Mittel sind irgendwo auch erschöpft. Und ich glaube, da kommen wir an den Punkt, wo wir uns Gedanken machen, jetzt wäre es dran, die Ältesten zu rufen. Weil letztendlich sind Gottes Möglichkeiten bei weitem noch nicht ausgeschöpft, auch wenn wir menschlich gesehen an eine Grenze kommen. Aber es ist ein Punkt, wo jeder für sich selber irgendwo muss entscheiden, ab wann ist der Moment, wo ich die Ältesten würde rufen. Ich wollte in diesem Zusammenhang einfach ermutigen, dass ihr die Möglichkeit in Betracht zieht. Ich finde es einen gewaltigen Auftrag, den wir haben und eine gewaltige Verheißung, die da drauf liegt, wie wir da nachher noch werden sehen. Wichtig finde ich aber, die Initiative geht vom Kranken aus. Der Kranke ruft die Ältesten zu sich. Nicht die Ehefrau oder der Ehemann vom Kranken ruft die Ältesten und sagt, kommt doch jetzt mal über meinen Mann beten oder über meine Frau. Nein, es ist der Wunsch, der vom Kranken herkommt. Und sagt, ich will, dass die Ältesten das machen. Vielleicht nimmt er nicht letztendlich das Telefon in die Hand, weil er einfach nicht mag, aber er bringt den Wunsch zum Ausdruck. Und nachher lesen wir, dass die Ältesten über ihm sollen beten. Entweder, dass sie einfach die Hände über ihm ausbreiten oder ihm die Hände auflegen. Wir legen im Krankengebet in der Regel die Hände auf und beten für die Person, die krank ist. Und er braucht beim Beten da wieder das gleiche Wort. Also auch da wäre das Gebet grundsätzlich zu kurz gegriffen, wenn wir einfach nur für Heilung beten. Auch da ist wieder das ganze Spektrum, die Situation anlegen. Unser Herz bewegen lassen und Gottes Herz bewegen mit dieser Situation. Ihn um Durchhaltevermögen, um Treue, um Kraft bitten und natürlich auch um Heilung bitten. Und als nächstes die Anweisung, dass sie ihn mit Öl salben im Namen vom Herrn. Salben, man könnte es auch mit bestreichen übersetzen. Das Öl, einfach ein ganz normales Olivenöl. Also da gibt es keine Regeln, was das für ein Öl muss sein. Das war immer so meine Frage. Was muss man da jetzt für ein Öl nehmen? Ein besonders spezielles Nardenöl oder was auch immer. Ist einfach der normale, gebräuchliche Ausdruck für Olivenöl. Es geht letztendlich gar nicht um das Öl, das jetzt das heilen soll. Das Öl hat eine symbolische Bedeutung. Die Ältesten sollen die Person salben. Wir machen einfach mit Öl ein Kreuz auf die Stirn. Man könnte aber ein ganzes Fläschchen über den Kopf leeren, wie man das im Alten Testament zum Teil auch sehen. Aber es geht ja nicht ums Öl, das heilt. Sondern es geht, wie wir nachher im Vers 15 sehen, ums Gebet vom Glauben. Das Öl letztendlich ist ein Zeichen für die Wirksamkeit vom Gebet. Es ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes, für den Heiligen Geist. Die Ausgießung vom Heiligen Geist, die mit dem Öl oft symbolisiert worden ist. Und letztendlich salben wir im Namen vom Herrn. Bedeutet, wir als Ältesten nehmen einen Auftrag im Namen von Jesus wahr. Er hat uns den Auftrag gegeben, durch den Jakobusbrief. Und wir unterstellen die kranke Person Gottes Wille, am Wille von unserem Herrn Jesus. Auch im Bewusstsein, dass es seine Souveränität ist, wie er jetzt mit dieser Krankheit weiter wird umgehen. Und nachher haben wir im Vers 15 die gewaltige Verheißung. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Das Gebet vom Glauben, das, was wirksam ist. Das Gebet vom Glauben ist ein Gebet, das aus dieser tiefen Überzeugung kommt. Aufgrund dieser Verheißung dürfen wir im Glauben beten. Wir haben das mit dem Beat Abri angeschaut. Verheißen ist, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Also dürfen wir im Glauben der Vertrauen zu Gott kommen und beten, dass Gott ihn wird helfen, ihn wird aufrichten. Gebet vom Glauben, ein tiefes Vertrauen darauf, dass Gott wirklich wird handeln. Es ist eine Verheißung, die muss eintreffen. Man könnte sich jetzt aber die Frage stellen, Jakobus, warum schreibst du bitte, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Also wir erwarten ja eigentlich Heilung und du meinst ja sicher das, oder? Dass der Kranke geheilt wird, das ist das, was wir wünschen. Da können wir ein Problem über mit dem griechischen Wort, das der Jakobus gebraucht hat. Das Wort, das er braucht, hat ein riesiges Spektrum. Retten, helfen, zu Hilfe kommen, befreien. In verschiedenen Übersetzungen wird es auch verschieden übersetzt. Und letztendlich auch heilen. Und wenn wir dann sehen, das Wort aufrichten, das er braucht, hat ebenfalls das grosse Bedeutungsspektrum. Ja, es ist das gleiche Wort, wie braucht wird, wenn es um die Auferstehung geht. Man könnte übersetzen und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn auferstehen lassen. Und wir merken, dass Jakobus offensichtlich die Wörter bewusst gewählt hat. Weil er gar nicht verheissen will, der Kranke wird in jedem Fall gesund, aber es wird ihm geholfen werden. Und zwar mit der eschatologischen Aussicht, das heisst mit der endzeitlichen Aussicht auf das, was noch passieren wird, bis hin zu der Auferstehung. Auch die Rettung kann man durchaus im Hinblick aufs Heil verstehen. Mit anderen Worten, Jakobus deckt einen viel grösseren Bereich ab und sagt, wenn die Ältesten kommen, für den Kranken beten, das Gebet vom Glauben wird dem Kranken helfen. Es wird ihn aufrichten, es wird ihm Kraft geben, es wird ihm helfen, mit dieser Situation zu schlagen. Es könnte ihn heilen. Es wird ihn retten im Hinblick auf sein Heil, auf sein Seelenheil. Also wir haben mit dieser Stelle leider, ich würde euch das gerne so versprechen, Zusage auf Heilung, aber der Jakobus greift es weiter. Und die Verheißung, die wir haben, am Kranken wird es nachher besser gehen. Das auf jeden Fall. Und hoffentlich, und das wäre unser Wunsch, und das kommt nachher auch im Vers 16 zum Ausdruck, wäre natürlich dann die Heilung. Und für das dürfen wir beten. was er für heisst, ist aber letztendlich, dass ihm geholfen werden wird, dass er aufgerichtet werden wird. Und er macht einen spannenden Einschub. Und wenn er, wie schreibt er es? Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Jakobus macht einen spannenden Zusammenhang. Offensichtlich ist er nicht bereit, das Thema Heilig und Krankheit ohne das Thema der Sündenvergebung anzuschauen. Wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Der Jakobus stößt damit die Türen auf, die wir nicht so gern hören. Dass Krankheit ein Folge von Sünde kann sein. Er bleibt weit weg von der Definition, Krankheit ist immer ein Folge von Sünde. Auf keinen Fall. Aber er tut die Türen und spaltet die auf und sagt, es könnte auch Sünde im Leben sein. Und das führt ihn nachher zu dieser Schlussfolgerung im Vers 16. Bekennt also. Bekennt also. Das ist die Folge jetzt von dem, was er vorher gesagt hat. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das ist der Grund, warum, wenn wir Ältestengebet haben, auch immer das Thema Sünde thematisiert wird. Wir greifen das auf. Wir geben die Möglichkeit zum Sünd bekennen. Sünde soll ans Licht kommen. Es ist nicht einfach okay, was wir alles falsch gemacht haben, weil Jesus ja für uns gestorben ist und wir das bei unserer Bekehrung in Anspruch genommen haben. Nein, wenn wir Sünde erkennen, dann sollen wir sie bekennen. Das sehen wir auch im 1. Johannes 1, Vers 9 so. In erster Linie geht es natürlich ums Bekenntnis Gott gegenüber, in dem Fall auch ein Bekenntnis gegenüber den Ältesten. Wirft jetzt die Frage auf, sollen auch die Ältesten in dieser Situation Sünde bekennen? Wäre ja auch mal noch ganz interessant, oder? Aufgrund des Kontexts geht es ja darum, um die Sünde und um die Krankheit des Kranken. Und ist wahrscheinlich eher in die Richtung zu verstehen, all die Kranken, die im Verlauf der Zeit bei den Ältesten sind, sollen einander, also den Ältesten gegenüber, die Sünde bekennen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es tut auch uns Ältesten gut, wenn wir bereit sind, Sünde zu bekennen. Und ist auch schon vorgekommen, dass wir das Gebet mit Kranken hatten und nicht der Kranke Sünde bekennt hat, sondern jemand von uns Ältesten etwas bekennt hat vor den anderen. Auf dem Offenlegen von Schuld im Leben liegt ein Segen letztendlich. Bekennen heisst so viel wie mit jemandem übereinstimmen. Und bei Bekennen von Sünde geht es darum, dass wir aussprechen, ich stimme überein mit dem Urteil, das Gott über mein Verhalten hat. Das heisst Bekennen. Ich stimme überein mit dir, Gott, das ist nicht richtig, das ist nicht gut für mein Leben gewesen. Es war falsch gewesen. Und auf dem nach einer Verheißung, dass ihr gesund werdet, dass ihr geheilt werdet. Das wäre natürlich jetzt super, wenn man diesen Satz als absolut dürfte verstehen. Wir müssen es aber leider einschränken aufgrund vom Zusammenhang zum Vers 14, zum Vers 15, dass es um die umfassende Heilung, um die umfassende Rettung geht. Und trotzdem kommt da eben genau der Wunsch, die Hoffnung zum Ausdruck, dass eben der Kranke nicht einfach, ich sage jetzt mal, nur aufgerichtet wird, obwohl das ist ja schon gewaltig, wenn man sieht, wie ein Ueli immer wieder aufgerichtet wird in seiner Krankheit. Aber wir bewegen noch mehr vor dem Herrn. Auch der Wunsch, ganz dürfen geheilt zu werden. Und letztendlich haben wir eine Heilsverheißung. Offenbarung 21, Vers 4. Ich werde dir an dieser Stelle doch kurz vorlesen, weil die einfach auch dazugehört zu dem ganzen Thema Heilig. Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir haben letztendlich die absolute Verheißung, dass kein Leid mehr wird sein. Nun ist sie zeitlich leider nicht an die Gegenwart gebunden, aber sie ist an unsere Auferstehung, an unsere Auferweckung gebunden. Und auf das hin zielt letztendlich auch Jakobus mit seinem Aufruf, mit seiner Ermutigung. Die Herausforderung für uns, die wir in dem Sinne haben, jetzt ganz speziell auf Kranken bezogen, ist die grosse Frage, glauben wir der Verheißung? Mir ist Jakobus 1, Vers 5 wieder in den Sinn gekommen. Wenn uns an Weisheit mangelt, dann dürfen wir um Weisheit bitten und Gott wird sie gern geben. Und ich habe uns dort herausgefordert, glauben wir das wirklich? Und da möchte ich die gleiche Frage stellen. Glauben wir, dass Gott uns wird helfen, wenn wir in der Krankheit zu ihm kommen? Dass er uns wird aufrichten? Oder haben wir das Gefühl, ja, nein, da wird eh nicht gross. Ich bete nicht einmal, aber das letzte Mal hat er nicht geheilt und nicht geholfen und es wird auch das Mal nicht passieren. In welchem Vertrauen, in welcher Zuversicht kommen wir vor Gott? Auch wir Ältesten, es geht ums Gebet vom Glauben der Ältesten. Letztendlich gar nicht vom Kranken. Also in dieser Situation vom ältesten Gebet. Natürlich voran im ganzen Prozess von Krankheit, wo wir selber auch im Betten sind, ist das auch ein Thema. Im ältesten Gebet geht es um unseren Glauben, unser Gebet vom Glauben. Sind wir Ältesten oder ihr potenziellen zukünftigen Ältesten, die da rein hocken, überzeugt, dass Gott durch euer Gebet vom Glauben so etwas wirken würde? Ja, wir sagen, ich muss mich wieder ganz neu auf das ausrichten, mir bewusst machen, es ist eine Verheißung. Verheißungen dürfen wir Jesus, dürfen wir Gott beim Wort nehmen. Und um das etwas klar zu machen, führt Jakobus jetzt weiter aus. Zweiter Teil vom Vers 16, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das gerechte Gebet. Ja, wer ist ein Gerechter? Ich behaupte, die meisten von euch sind Gerechte. Ein Gerechter nach biblischer Definition sind die Leute, die kapituliert haben vor Jesus. Die gesagt haben, Jesus, ich sehe es ein, ich bin nicht gerecht in Gottes Augen. Ich habe gesündigt in meinem Leben. Bitte vergib mir meine Sünde, ich will deine Gerechtigkeit in Anspruch nehmen. Und in dem Moment, wo die Bibel auch Bekehrung nennt, Umkehr zu Gott hin, erhalten wir Gerechtigkeit von Jesus. Wer sich Jesus zugewendet hat, ist eingekleidet mit Gerechtigkeit. Und wenn jetzt so ein Gerechter betet, dem sein Gebet vermag viel. Spannend ist auch da wieder, der Jakobus sagt nicht alles. Nicht das gerechte Gebet vermag alles, aber es vermag viel. Warum? Weil letztendlich auch das Gebet nicht einfach eine magische Formel ist, zum Gottes Willen erhalten oder unseren Willen erhalten, sondern weil wir uns im Gebet immer unter Gottes Willen stellen. So wie Jesus im Garten Gethsemane, wo er betet hat, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Aber dein Wille soll passieren, nicht meine. Und Gott hat den Kelch nicht an ihm vorbeigehen lassen. Das ist die Einschränkung, die wir da hinnehmen müssen, mit des gerechten Gebet vermag viel. Aber was das viel meint letztendlich, führt er weiter aus, im Vers 17 und 18. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Der Elia ist zusammen mit dem Mose, sind das zwei von den bedeutendsten Persönlichkeiten vom Alten Testament, vom Judentum. Vom Elia hat man gemäss der Verheißung aus dem Maleachi erwartet, dass er wiederkommen wird. Und man hat das verschiedentlich auf Jesus hingedeutet. Jesus klärt das aber nachher und sagt, dass der Johannes eigentlich der wiederkommende Elia war. Der Elia und der Mose sind so zwei gewaltige Personen im Alten Testament, die für den Juden nicht in dem Sinn erreichbar sind. Irgendwo übergeistlich, könnte man sagen. Und was macht der Jakobus? Er sagt, der Elia war ein Mensch wie wir. Mit anderen Worten, er hatte die gleichen Grundvoraussetzungen, die gleichen Konditionen. Er war ein schwacher Mensch wie wir, der in dieser Welt voller Anfechtung und Sünde gelebt hat. Aber schaut an, was er gemacht hat. Er hat gebetet und es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Wer das gar nachlesen im Alten Testament, wird das so übrigens nicht finden. Das kommt aus der jüdischen Exegese heraus, also aus der Auslegungstradition der Juden, wird aber von Jesus im Neuen Testament bestätigt. Das Gebet von einem Mann, der gleich schwach war wie wir Männer heute auch, um Frauen, und hat bewirkt, dass 3,5 Jahre nicht regnet in Israel. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und nachher, als ob das noch nicht genug wäre, sagt er, hey, und nach 3,5 Jahren hat er wieder gebetet. Und das ist uns überliefert, der Gebetskampf mit den Baalspriestern. Und Gott hat es wieder regnen lassen und die Erde hat wieder Frucht gebracht. Und wir sehen, Jakobus ist es wichtig, aus dem Abschnitt heraus uns bewusst zu machen, hey, unterschätzt nicht, welche Macht das Gebet hat. Da ist eine gewaltige Kraft drin. Und das ist meine Frage, ob wir das nicht manchmal vergessen haben. Ob wir das Gebet nicht manchmal zu gering schätzen, was es für eine Kraft hat. Man sieht in der Bibel immer wieder, wie Gebet Gottes Arm bewegt hat. Gemäss seinem Willen. Und auch da möchte ich kurz Zeit geben, um wieder eine Gedankennotiz zu machen oder den Gedanken kurz einfach für uns ein bisschen reifen zu lassen. Wie denken wir über das Gebet? Haben wir die feste Zuversicht, die Jakobus zum Gebet hatte, oder teilen wir die nicht? Jakobus war letztendlich nicht einfach nur ein leerer Schwätzer. In der ersten Jakobus-Predigt habe ich erwähnt, der Jakobus, von dem hat man gesagt, der hätte ich nichts wie ein Kamel. Weil er war der absolute Better. Er hat gelebt, was er verkündet hat. Und er war so oft auf den Knien, dass die richtig aufdunsen müssen oder schweilen an den Knien, Hornhaut an den Knien. Ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Aber das hat man über ihn gesagt. Ich vermute, das ist einfach nur eine Bildmetapher, weil er so viel auf den Knien war. Wir haben drei Herausforderungen in diesem Text. Das erste war, wende dich an Gott, egal wie es dir gerade geht. In jeder Situation von deinem Leben. Wende dich an Gott. Im Gebet, im Lobpreis. Die zweite Herausforderung war, erwarte Grosses im Gebet. Denn das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und die dritte Herausforderung, wo ich nochmal ein bisschen darauf eingehen möchte, auch im Zusammenhang mit dem Abendmahl, ist die Türe, die Jakobus aufgetan hat. Krankheit und Sünde, wo kann zusammengehören, wo irgendwo einen Zusammenhang hat. Paulus weist Korinther zurecht im Korintherbrief, wo er ihnen nochmal sagt, was mit dem Abendmahl auf sich hat. Da kritisiert er sie, und sagt, wenn ihr zusammenkommt, zum Abendmahl feiern, das kann ich nicht gut heißen. Die Abendmahlstradition damals war so, dass man das Abendmahl verbunden hat mit einem Sättigungsmahl. Das heisst, die Leute sind zusammengekommen, um sich auch satt zu essen. Man hat das Essen selber mitgebracht. Und das hat zum Problem geführt, dass die Reichen sehr viel mitgebracht haben und die Armen fast nichts. Und am Schluss vom Abendmahl,